Wortwellen. Hier sind die Wortwellen Literatur im dritten Jahrtausend auf Radio X. Am Mikrofon Ewart Reda. Bluesenpivo heißt unsere Sendung und Bluesenpivo heißt eine Kneipe in der Cetinska Ulica in Belgrad. Aus dieser Kneipe, eine Live-Musik-Kneipe mit sehr, sehr inspirierten Musikern, werdet ihr in dieser Sendung einige Sounds hören von einem Bluesrock-Konzert, was ich dort besucht und auch mitgeschnitten habe, mit der Erlaubnis von Nikola Markovic, dem Bandleader dieser großartigen Formation. Nikola Markovic und die Bluesenpivo Allstars werden euch also hier aufspielen im ersten Teil und im letzten Teil der Sendung. Und dazwischen werdet ihr einen Spaziergang mit mir über die Skadarska, eine Nachbarstraße der Cetinska Ulica, machen. Das müsst ihr euch vorstellen als eine Straße, die den Berg runtergeht, vom Festungsberg in Belgrad runter zum ältesten Teil der Stadt. Eine wunderschöne Altstadtstraße, in der es nur ein Straßencafé und Restaurant am anderen gibt und in jedem von ihnen am Samstagabend, da ist die Aufnahme entstanden, Live-Musik von Kaffeehauskapellen dieser typischen Belgrader Art. Nun, ich will dazu gar nichts sagen, es ist einfach für mich eine der mitnehmendsten, besten Musiken, die Europa zu bieten hat. Die Balkanmusik kenne ich schon seit 40 Jahren, damals noch aus dem heute untergegangenen Staat Jugoslawien. Und in Belgrad lebt sie noch. Also da werdet ihr auch einige Klänge mitgehen, während ihr mit mir und meinem Aufnahmegerät die Skadarska runterschlendert. Unterbrochen von 4 Geschichten, die ich euch mitgebracht habe, zwischen traurig und lustig. Geschichten aus dem Belgrad, das ich erlebt habe. Viel Spaß erstmal jetzt bei der Musik aus dem Bluesenpivo. We'll be right back. seid ihr bei den Wortwellen. Die Sendung Blues und Pivo bringt Impressionen aus Belgrad. Und hier eine Geschichte, die zum Nachdenken bringt über das Leben allgemein, aber auch über die besondere Situation Belgrads oder einer jungen Belgraderin. Ivanas Leiden. Eine Frau von 20 Jahren hat gewöhnlich einen weiten Blick. Weit ist das Feld, in dem sie ihre Erwartungen ausbreitet und beobachtet, was passiert und wie das zu ihren Erwartungen passt. Ivana ist 20, aber ihr Blickfeld ist eng. Es liegt innerhalb ihres Körpers. Seit Jahren plagten die junge Frau Schmerzen unbekannter Herkunft, doch ihr Vater ließ sie nicht zum Arzt gehen. Im vergangenen Jahr erlitt sie ein multiples Organversagen. Betroffen waren am Ende vor allem die Gallenblase und die Leber. Ivana suchte die Poliklinik ihres Stadtteils auf, wurde von dort in ein Krankenhaus, von da in ein nächstes und von diesem zurück zur Poliklinik geschickt. In das dritte Krankenhaus kam die Mutter mit. Als man Ivana an der Rezeption zurückwies, zog die Mutter ihr Handy, begann zu filmen und kommentierte: »So sieht es aus, wenn Menschen in dieser Stadt keine ärztliche Versorgung bekommen.« Im nächsten Augenblick telefonierte man mit einem Arzt und Ivana wurde demselben vorgestellt. Ihre Situation erwies sich als bedrohlich. Die Leber war im Begriff zu kollabieren, eine Transplantation unumgänglich. Nirgendwo im Land würde es allerdings eine neue Leber für Ivana geben. Da war es ein Glück, dass ihre Leber zur Hälfte noch funktionierte, so dass nur ein halbes Organ gesucht wurde, wozu auch eine Lebensspende verhelfen kann. Ivanas Mutter erklärte sich zu der Spende bereit. Damit war Ivanas Martyrium aber noch nicht zu Ende. In der großen Stadt Belgrad, deren Medizin sonst einen guten Ruf genießt, fand sich kein Krankenhaus, das eine Teiltransplantation der Leber durchführen wollte. Ein ganzes Organ ja, aber diese Variante habe man noch nie gemacht, hieß es überall, das könne man nicht. Als nächste Destination, an die Ivana sich wenden könne, wurde ihr die Türkei genannt. Dorthin fuhr sie also, um zu erfahren, dass die Operation zunächst privat bezahlt werden müsse. 70 bis 100.000 Euro seien die Kosten. Anschließend könne sie versuchen, das Geld vom serbischen Gesundheitssystem zurückzubekommen. Ivana blieb keine Wahl. Für sie lief es darauf hinaus, 2 Monate lang in einem türkischen Krankenhaus auf die Operation zu warten, diese zu erhalten und sich anschließend von den Folgen zu erholen. Medizinisch lief alles glatt. Ivanas Körper nahm das Teilorgan gut an. Geheilt von dem Leiden, mit dem sie gekommen war, wurde sie entlassen. Um allerdings mit 2 weiteren geschlagen zu sein. Die langen Krankenhausaufenthalte hatten dazu geführt, dass Ivanas Muskeln, insbesondere die in ihrem Rücken, fast vollständig dystrophiert waren, so dass Ivana schlimme Schmerzen im Rücken bekam und sich nicht mehr bewegen konnte. Zurück in Belgrad lag sie nur noch im Bett, was das Problem weiter verschlimmerte, da die Muskeln sich so nicht zurückbilden konnten. Zudem blieben alle Anträge auf eine Kostenübernahme, die die Familie in Serbien stellte, unbeantwortet und das volle 3 Monate hindurch. Als der Bescheid endlich kam, hieß es entschuldigend für die lange Wartezeit, in Serbien hätten Wahlen stattgefunden, mit denen hätten die Behörden genug zu tun gehabt, für anderes sei keine Zeit gewesen. Immerhin war der Bescheid positiv, die Kosten wurden übernommen. Und noch einmal hatte die junge Frau Glück. Ihre Nachbarn, die ein eigenes Haus bewohnen, nahmen Ivana und ihren Freund auf. Sie konnte im Wohnzimmer der Nachbarfamilie einziehen, was die ambulanten Dienste als Voraussetzung dafür genannt hatten, zu kommen. Mehrere Treppen zu steigen bis in Ivanas Mietwohnung lehnten sie ab. Und das Glück blieb Ivana treu. Der Physiotherapeut, den sie bekam, um mit ihm zusammen ihre Rückenmuskeln wieder zu aktivieren, kannte ein Zaubermittel für den so dringend notwendigen Erfolg. Das Beste, was Ivana tun könne, um die innere Muskulatur in ihrem Körper zurückzubilden, sei Lachen, sagte der Mann. Und die Witze, die er während der Behandlungsstunden machte, erwiesen sich als geeignet, Ivana so zum Lachen zu bringen, dass sie ihn bitten musste, sparsamer damit umzugehen. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Mit einer Gehhilfe gelangte Ivana bald wieder bis zur Haustür. Ihr Freund, der sich jeden Tag und jede Stunde zu Ivanas Verfügung hielt, förderte diese Entwicklung, indem er ab und zu seine Freunde in den Garten einlud, wo die jungen Männer ihren Spaß beim Kartenspiel hatten. Das machte Ivana so neugierig, dass sie dreimal pro Abend den beschwerlichen Weg zur Haustür und zum Treppenabsatz zurücklegte, um nach den Männern zu schauen. Bhattas Trainer. Bhatta erzählte eine Geschichte, nach der er unerwartet ernst wurde und meinte, nichts habe sich in seinem Land geändert. Nach Milosevic seien ein paar Figuren ausgetauscht worden, ansonsten sei alles beim Alten und dieselben Leute regierten das Land mit denselben Methoden. Wer hier leben müsse, habe keine Hoffnung, dass sich etwas ändern werde und müsse zusehen, wie er trotzdem lebe. Zuvor hatte Bhatta, wie gesagt, eine Geschichte erzählt, und zwar folgende. Bartas Judo-Trainer ist ein Mann, mit dem man keinen Streit suchen soll. So mancher, der das nicht beherzigt hat, bekam fürchterlich auf die Fresse und wird in zusammenhängender Form bis heute vermisst. Eines Abends begegnete Bartas Trainer auf dem Heimweg von seiner Arbeit zwei Polizisten. Sie hielten ihn an und fragten nach dem Ausweis. Während der Trainer diesen aus der Innentasche seiner Jacke zog, stieß einer der Polizisten ihm ohne Vorwarnung den Kolben seines Sturmgewehrs in die Rippen und trat nach ihm, sodass der Trainer das Gleichgewicht verlor und stürzte. Noch auf dem Boden liegend, richtete der Getroffene sein Wort an die Polizisten. »Hört mir gut zu. Ich verlange, euren Vorgesetzten zu sprechen. Was ihr gerade gemacht habt, geht überhaupt nicht. Grundlos einen friedlichen Bürger zu schlagen und zu treten. Holt auf der Stelle euren Vorgesetzten hierher, sonst wird euch das Ganze noch viel mehr leid tun.« Die Polizisten feixten erst, aber nur kurz, berieten sich dann und telefonierten endlich mit jemandem, dem sie ihren Aufenthaltsort beschrieben und sagten, er solle kommen. Nicht lange danach, der Trainer stand inzwischen und ließ seine zwei Kontrahenten nicht aus den Augen, näherten sich ihm von hinten zwei weitere Polizisten. Sie nahmen Anlauf, um sich auf ihn zu stürzen, hatten aber mit der Geistesgegenwart und judo-spezifischen Abwehrbereitschaft des Angegriffenen nicht gerechnet. Im nächsten Moment lagen beide, vom Schwung des eigenen Anlaufs dorthin befördert, im Straßendreck zu Füßen des Trainers, der ihre Dienstwaffen in seinen Händen hielt, zwei Pistolen. Mit den nächsten Griffen hatte er auch den anderen zwei Polizisten ihre Waffen abgenommen, bedrohte sie damit und zwang sie neben den Kollegen im Straßendreck vor ihm niederzuknien. »Ihr ruft jetzt euren Vorgesetzten und wir werden das Ganze vor Gericht zu Ende bringen, verstanden?« sagte Bartas Trainer. Und so kam es auch. Ein Polizeioffizier erschien in Begleitung einiger Beamter, sah vier seiner Kollegen auf dem Straßenpflaster vor einem bis an die Zähne bewaffneten Mann knien und freute sich augenblicklich auf den Richter, der diese Szene in einem Gerichtsprozess würde zu beurteilen haben. Entsprechend milde gestimmt ließ er einen Untergebenen Fotos machen, quittierte den Empfang der Polizeiwaffen aus den Händen des Trainers, nahm dessen Personalien auf und ließ ihn laufen. Helle Männerstimmen in freudiger Erregung waren das Letzte, was dem Trainer von seinem Erlebnis in den Ohren klang. Am Tag der Gerichtsverhandlung erlebten allerdings die Polizisten, dass Bilder ihr Aussehen ändern können. Der Richter war ein alter Kunde von Bartas Judo-Trainer, hatte bei diesem Judo und zwei weitere Kampfsportarten erlernt und wusste, dass sein Trainer niemals Gewalt gebrauchen würde, ohne dazu durch einen vorhergehenden Gewaltakt gezwungen worden zu sein. Mit einigen geschickten Fragen brachte er den wahren Hergang des Geschehens ans Licht und verhängte gerechte Urteile gegen die polizeilichen Gewalttäter. Thank you. Der Frustrator. Die Belgrader Straße, in der ich wohne, hat viele dominante Bewohner. Man fragt sich, wen all diese Alpha-Wesen überhaupt dominieren wollen. Es müssten Wesen ohne eigene Dominanz sein, und die sind in der Straße selten. Autofahrer preschen dieselbe runter, als wären Fußgänger Straßendreck. Fußgänger kratzen sich in der Straßenmitte so konzentriert am Hodensack, dass sie dafür stehen bleiben. Autos haben keine Hoden, müssen nicht ernst genommen werden. Wollte die Straße einen Diktator wählen, gäbe es nur Kandidaten und keine Wähler. Und doch ist einer, welcher dieses unbedingt auffallen, unendlich sanft, nein, falsch abgebogen, das war Rilke. Einer ist da, muss es heißen, welcher dieses Gerangel mit einer Mischung aus Hartnäckigkeit und unerschütterlichem Glauben an sich selbst seinerseits dominiert. Dieser eine verdient es, als Herrscher der Straße angesprochen zu werden, und ist überraschenderweise ein Hund. Welche Definition von Herrschaft willst du? Immer das letzte Wort behalten, sich in alles und jedes Verhalten andere einmischen, keinen Anspruch neben dem eigenen anerkennen. Der Hund unseres Nachbarn erfüllt sämtliche Kriterien für Herrschaft. Ausgeübt wird diese von ihm durch Bellen. Gerne bellt er anlasslos, zum Beispiel morgens früh um 4:30, wenn in dieser Straße kein Mensch, kein Hund und keine Maus unterwegs ist, bellt er. Wie tut er es? Ich würde sagen, nachdrücklich. Jedes einzelne Wau ist ihm wichtig, weshalb er zwischen den Einzelwauen kurze Kunstpausen macht. Wie Eltern, die der Nachkommenschaft eine Mitteilung einhämmern wollen. Jeder Hammerschlag muss sitzen, jedes Wort, jedes Wau so präzise, dass man denkt, dies Wau war wirklich unvergleichlich eindrucksvoll, was nie stimmt, weil das Nächste immer noch bedeutender ausfällt. Denkt zumindest der Hund und kriegt nicht genug von seiner Bedeutung, bis ihm plötzlich ein Wau verrutscht. Kriegen Hunde Stimmbruch? So klingt jedenfalls das meinetwegen 38. Wau, und der Hund merkt, Mist, der eine Patzer kratzt an der Würde meiner Rede mehr als die 37 Treffer vorher zu ihr beigetragen haben. Was mache ich bloß? Die Antwort lautet weiter. Nur die Länge des Vortrags bietet die Aussicht, den Patzer beim Publikum in Vergessenheit zu bringen, in Kombination damit, dass fortan alles klappt, was es nie tut. Da capo al infinito, der Spaß kann dauern. Wer übrigens fragt, woher ich wissen will, was der Hund denkt, für sowas hat man seine Wahrheitsdrohne. Der Hund wiederum hat für sein Bellen seine Gründe. 80% der Performance sind nicht anlasslos, wenn auch ansatzlos. Ein Fehlverhalten, das sich in Gegenwart des Hundes vorzukommen erlaubt, braucht eine Antwort. Der Hund bellt noch ein Achtel lustvoller, als wenn er einfach so bellen muss, weil man ihm den Anlass verweigert. Beispiel: Ein fremder Hund, der die Straße daherläuft und unter dem Balkon des Nachbarhundes die Frechheit des Bellens hat. Das macht er nicht nochmal. Beziehungsweise das macht er noch ganz viele Male hintereinander, weil er jedes Mal, dass der Nachbarhund sein »Schluss jetzt« bellt, sein »Nee, noch nicht« dahinter setzen muss. Und trotzdem ist irgendwann Schluss. Denn der Fremde muss weiter und der Nachbarhund nicht. Der wohnt hier. Der kann länger. Der hat immer das letzte Wau. Und das war's doch, was er von Anfang an sagen wollte. Herrgott, hätt's der Fremdköter mal nach dem ersten Wauwechsel eingesehen. Oder die Katze steht nachts vor unserem Haus und will rein, warum auch immer. Sie macht ein weinerliches Geschrei. Das hat sie von den Babys und Kleinkindern in der Straße gelernt. Es wirkt. Ich will sie sofort reinlassen, bin aber zu müde aufzustehen und warte erst mal, was der Hund sagt. Er bellt. Mitten in der Nacht hat keine Katze Lärm zu machen. Das lernt sie einmal, zweimal, dreimal. Die Katze gibt auf. Ehrlich, so dringend kann's doch dann nicht gewesen sein. Bleibt sie eben draußen, brauchen wir nicht alle diese Momente, wo unseren Ansprüchen mal Grenzen gesetzt werden. Ich mag in diesem Moment den Nachbarhund, genüsslich drehe ich mich im Bett um und vergesse die Schreie der eingesperrten Anti-Lithium-Protestler, der Katze, als hätte es sie nie gegeben. Das Leben kann so einfach sein. Als mich gegen Morgen ein Hustenreiz packt, drücke ich meinen Kopf ins Kissen. So ein Husten, frei rausgelassen, kann als Geräusch verwechselt werden. Ich will keinen Ärger. Ich muss Dominanz nicht herausfordern. Ich bin der Nachbar. Ich akzeptiere meine Grenzen. Der Name des hiesigen Staatspräsidenten ist übrigens dem Geräusch, das der Nachbarhund macht, nicht unähnlich. Er kommt kraftvoll aus den Tiefen der Manneskehle und bricht dann ab wie die Stimme eines Jungen im Stimmbruch oder wie ein Klaps, den die Ehefrau dem Mann auf das dauerredende Mundwerk gibt. Zwischen den Fingern witscht noch etwas Luft durch, dann ist Ruhe im Hause Vučić. In der Fremde. Wenn ich hier einen Laden betrete, erwidern die allermeisten Angestellten meinen Gruß. Es sei denn, Klassiker meiner Jugendzeit, ich wünsche der Bäckerin um 14 Uhr einen guten Morgen. Sonst, bei korrektem Gebrauch der drei tageszeitlichen Spezialbegrüßungen, habe ich eine fast 100%ige Antwortquote. Das ändert sich, wenn ich das Geschäft verlasse. Kaum eine Verkäuferin von 10 presst sich ein noch hörbares Auf Wiedersehen ab, nachdem ich dasselbe laut und deutlich gewünscht habe. Die anderen 90% sagen kein einziges Wort, wenn ich gehe. Woran liegt das? Frage ich mich als Mensch, der zeitlebens wissen will, warum Dinge geschehen oder nicht geschehen. Dass sämtliche Angestellten von Läden, die ich betrete und verlasse, Frauen sind, macht es nicht leichter für mich, das Erlebte zu verarbeiten. Habe ich sie während meines kurzen Aufenthalts in ihrem Laden dermaßen enttäuscht, dass sie mich keines Wortes mehr würdigen? Oder aber dermaßen beeindruckt, dass sie keine Worte finden für ihr Gefühl bei meinem Verlassen ihres Ladens, womöglich für immer? Okay. Mutmaßungen wie die letztere spielen etwa die Rolle des heißen Tees, den ich hier bei 40 Grad im Schatten gern trinke. Sie halten mir meine Reaktion auf das Ungewohnte offen. Die meisten meiner Hypothesen sind weniger freundlich für mich. Habe ich mich während meines Einkaufs dermaßen idiotisch verhalten, dass man mir bedeutet, ich solle bloß nicht wiederkommen? Ein Wunsch, der dem Wortlaut der Abschiedsgrußformel direkt widersprechen, insofern gegen ihren Einsatz sprechen würde. Und ja, ich verhalte mich aus der Perspektive der Verkäuferin fremdartig bis bizarr, wenn ich zum Beispiel ihren routineartigen Griff nach der Plastiktütenrolle, das Abreißen einer Plastiktüte von dieser Rolle, das zu verhindern, ich jedes Mal zu langsam bin, mit der Mahnung beantwortet, no plastic. Wenn ich das mehlbedeckte Brot nackig in meinen Rucksack schiebe, das zum Platzen reife Obst hinterher und manchmal noch einen skeptischen Hinweis auf den Zustand der Weltmeere gebe auf Englisch, dass die Verkäuferin meinte zu sprechen, als sie noch lediglich Begrüßungen und Zahlen im Zahlenraum von 1 bis 100 austauschte. Und dann The Ocean, seine Probleme, seine Bedeutung für die Menschheit. Das kann schon frustrieren, zu merken, man kann doch kein Englisch. Aber warum, hier kommt meine Nachfrage, sagen all die Verkäuferinnen, die die Plastiktütendiskussion mit mir schon gehabt haben, trotzdem noch guten Tag zu mir, wenn ich reinkomme? Sogar die Verkäuferin, in deren Geschäft ich die Packung mit jungem Käse habe fallen lassen, als ich die Käsepackung, die zwei unverpackten Pfirsiche und das Geld nicht gleichzeitig mit ihr auszutauschen vermochte, sogar diese Frau, deren Ladenfußboden voll jungen Käses war und die dann mit ansehen musste, wie ich die tropfende Packung mit dem Restkäse nackig auf dem Grund meines Rucksacks abstellte, sogar die Frau sagt anstandslos guten Tag jedes Mal, wenn ich ihren Laden betrete, und schweigt hartnäckig, wenn ich ihn wieder verlasse. Oder ist das Wort für Auf Wiedersehen so viel komplizierter als das für guten Tag, dass meine Aussprache zum Problem wird, dass die Frauen meine Verabschiedung als solche nicht erkennen oder zumindest nicht anerkennen? Dann könnte ich üben und meine Quote vielleicht erhöhen. Ich fürchte, es ist etwas anderes. Wer guten Tag sagt, hat sonst noch nichts gesagt, bietet aber für die Zeit seiner Anwesenheit die Aussicht, vielleicht etwas Witziges, in jedem Fall aber etwas Persönliches zu sagen. Wenn ich die einheimischen Kunden mit mir vergleiche, wird klar, die tun genau das. Reden etwas, manchmal lacht die Verkäuferin, in jedem Fall antwortet sie. Ein kurzer Wortwechsel entsteht, an dessen Ende der Kunde nicht nur Auf Wiedersehen sagt, sondern die Schlusspointe seiner Mitteilung setzt, in die der Abschiedsgruß eingebettet ist. Das kann ich nicht. Ich bin zumindest in dieser Hinsicht eine sichere Enttäuschung. Ich beschließe, es nur in dieser Hinsicht zu sein.
Feel. rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me like a rag of wind. Rock me, baby, you just don't know how good you make me feel.
Yeah.
Das war unsere Sendung Blues & Pivo mit Impressionen aus Belgrad. Es verabschiedet sich von euch und freut sich aufs nächste Mal, Ewart Reder. Thank you.
drago ljudi, session je otvoren, ko hoće može da nam se pridruži.